Radio Stadtfilter, mitten aus dem Rummel. Kommen Sie, hören Sie, schauen Sie und staunen Sie. Rummel Radio Live.
Technikmagazin Digital wird euch präsentiert von Oilbräu, das naturtrübe Winterthurer Bier.
Die schönste Nebensache der Welt ist digital und das ist die passende Sendung dazu. Das ist das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter. Und ja, dann gibt's ja auch noch die zweitschönste Nebensache der Welt, aber ich bin gerade nicht sicher, ob es auf Radio Stadtfilter für die auch eine passende Sendung gibt.
Es gibt für alles eine passende Sendung auf Radio Stadtfilter.
Ah, eben, das ist auch meine Meinung. Das ist das Digitalmagazin von der Woche 47 im Jahr 2014, heute live aus der Esse Music Bar und neben mir ist der Mann, der den ganzen Abend schon den hochqualifiziert durchgetagt hat.
Den halben Abend.
Entschuldigung. Der Dominik Dussek ist das, aber ich merke, du bist schon voll in Fahrt. Und das passt eigentlich zum Motto von dieser Sendung, weil die heisst, volle Fahrt voraus ins nördische Lesemeer. Also, es geht wieder mal um Nerdkultur. Wir lassen die hochleben. Wir reden über Bücher, die das Herz von unsereins, oder ich muss vielleicht sagen, von mir.
Ja, das glaube ich auch, dass du das sagen
musst. Mir erfreut, genau. Ja. Und eben, und vielleicht auch noch ums ein oder andere Netflix-Hochgefühl. Und zuerst möchte ich aber vom Dominik wissen, nachdem er sich schon warm getagt hat.
Ich bin hier zum Fragen stellen.
Ach so.
Ja, ich glaub, bin ein bisschen entsetzt, aber bitte sehr, ja.
Frag die Rolle dynamisch allozieren. Ich möchte von dir wissen, ob du mit dem Begriff Nerdkultur etwas kannst anfangen.
Mit dem Begriff Nerd kann ich was anfangen, mit dem Begriff Kultur kann ich, muss ich ja was anfangen können. Und Nerdkultur, ja, ich glaube irgendwie schon. Also ich denke, erste Assoziation, Terry Pratchett.
Könnte man durchaus so sehen. Von dem habe ich jetzt allerdings kein Buch mitgebracht. Ist das schon mal eine erste Enttäuschung in dieser Sendung?
Total, ja, weil ich habe gedacht, ich kenne ein paar, die das lesen, die versuchen mir das dann immer wieder zu erklären. Ja, so auf einem Teppich in so einer kleinen Welt, da leben
Scheibenwelt
die Teppich und so. Drin. Und die Scheibenwelt ist eigentlich auf dem Rücken von einer Ziege, während die runterhängt von einem Planeten in den Weltraum hinein und die Schwerkraft ist aufgehoben. Irgendwie so, ich kapiere kein Wort. Ich habe gedacht, du... Könntest du mir das erklären, aber leider nicht, oder?
Jetzt. Nein, in dem Fall jetzt nicht. Aber ich glaube, wir reden heute über die Fragen, die uns Nerds bewegen. Zum Beispiel der Daniel Suarez, der hat 2014, also in diesem Jahr, ein Buch geschrieben, wo die Frage aufwirft, ob man eigentlich Ergebnisse von Forschung, von Entwicklungen, ob man Neuerungen technischer Natur oder so eigentlich darf auf die Menschheit loslassen, ungefiltert, ohne dass eine Behörde, irgendein Amt vom Staat schaut, ob das gut ist für die Menschheit.
Ja, ich finde nein. Ich finde schon bei Facebook hätte man da einen Riegel vorschieben müssen. Die Menschheit ist geistig nicht bereit für sowas. Beziehungsweise wird es auch nie sein, weil es schlecht ist. Aber ich glaube, ich schweife vom Thema ab.
Nein, es passt durchaus. Also es geht dort in dem Buch, es heisst Influx oder Influx, geht es darum, dass es eigentlich wir technisch schon viel weiter sind, wie das alle meinen. Also wir haben zum Beispiel die kalte Fusion, ist ein kalter Kaffee, könnte man so sagen, ein alter Hut. Dann haben wir Heilung von Krebs, kein Problem. Es gibt...
Entschuldigung, die kalte Fusion ist was?
Das ist Energiegewinnung auf eine ungefährliche Art und Weise. Also wie...
Aus irgend sowas wie aus Hagebutten oder irgend sowas harmlosen.
Also wenn die Sonne, die Fusion betreibt, einfach nicht bei Milliarden von Grad, sondern so quasi bei Zimmertemperatur. Das heisst, unsere Energieprobleme sind gelöst. Und dann gibt's da eben den John Grady, das ist ein Partikelphysiker und der hat eine schöne Erfindung gemacht, nämlich die Antigravitation. Also ein Trick, wenn man die lästige Gravitation kann außer Kraft setzen. Und der muss dann erfahren, dass er eben von dieser geheimen Behörde, die gibt's, die operiert aber so unter dem Radar, weil eben es geht ja darum, dass so Entwicklungen wie die Antigravitation, die könnte von der allgemeine Bevölkerung missverstanden werden oder zweckentfremdet, ja, dass da, man die eben weghalten.
Da werden alle immer high, würde ich sagen.
Natürlich, ja. Also das ist dann auch, man merkt es im Buch an, das spekuliert, ich glaube, das ist beim Daniel Suarez generell ein bisschen so, das spekuliert auch auf Verfilmung. Also da stürzen dann so Hochhäuser in den Himmel rein, weil Gravitation quasi umgekehrt worden ist.
Aber da schlägt das Nerdherz ja schon höher wahrscheinlich, wenn sowas genau passiert.
Ja, das, also ich finde tatsächlich, eigentlich die interessantere Idee ist dann schon die Frage, vielleicht fast so die philosophische, wo auch nicht Nerds, ich schaue mal in die Runde, ich glaube, das sind alle Zuschauer, sind nicht Nerds.
Naja.
Wo könnte interessieren, eben.
Also. Wir haben ein kleines Teilbekenntnis zum Nerdtum erhalten aus, ja, vom Tisch da drüben.
Oh, ich sehe dich bis dort hinten, genau. Ich hätte meine Brille noch müssen putzen vor der Sendung.
Also, ja, aber Nerds putzen ihre Brille nicht. Wozu auch? Die wollen ja auch nicht weiter sehen als bis zum Bildschirm.
Genau, das ist absolut so. Das ist für mich als kurzsichtiger Mensch natürlich sowieso gut, dass ich eigentlich, ja, idealerweise bis zu meinem Bildschirm sehe. Und, aber die Frage, eben, ich denke, die gibt's Entwicklungen, zum Beispiel Nanotechnologie, so kleine Nanobots, die an unseren Körper rummarschieren und dort dann Sachen reparieren, Sachen verbessern.
Du stellst gerade die Frage, ob es das heute schon gibt, oder was?
Das wissen wir nicht.
Ohne dass wir es wissen. Es ist zugelassen worden von der Behörde und ist schon im Einsatz.
Es ist wahrscheinlich eine unterdrückte Erfindung von dieser Behörde, wenn das stimmt, was der Daniel Suarez da sagt. Aber wäre das zum Beispiel so eine Technologie, wo du würdest sagen, die kann man auf die Menschheit loslassen oder müssen wir da vielleicht doch...
Was wäre die Aufgabe? Die heilen dann so, die tun Geschwüre rausschneiden, genau, und so irgendwas.
Die können aber auch beliebige Strukturen bauen, wenn wir ein Buch, das wir früher schon besprochen haben, zum Beispiel der Andreas Eschbach, der hat ein schönes Buch geschrieben, Herr aller Dinge. Da gibt es ja so eine Technik oder so einen Wissenschaftler, einen japanischen, der die Nanotechnologie dann eben zur Blüte bringt. Und dort ist ja die Idee, dass du einen Gegenstand, eine Maschine baust, die sich selber repliziert und die dann beliebige Sachen kann herstellen kann.
Ja, das zum Beispiel, da habe ich gar kein Interesse dran. Ja? Warum soll man Fahrräder, die sich beliebig vermehren? Keine Ahnung, bin ich dagegen. Aber die Frage war, soll es solche Dinge geben, die im Körper rumrennen? Also ich weiß nicht, wenn man so ist wie ich und schon das Gefühl hat, die Welt dringt sowieso schon jetzt viel zu sehr in mich ein, dann hätte ich wahrscheinlich was dagegen, dass noch irgendwelche Nanoteile auch noch in mich eindringen. Mhm. Und aber noch eine kurze Frage zu dem Buch, ich habe es rausgehört. Scheint, gibt es auch ein Mittel, das Krebs heilen kann? Also wahrscheinlich eh genau das.
Ja.
Und die Behörde hält es aber zurück. Warum macht sie das?
Das ist eine Begründung, die ich jetzt gerade nicht mehr präsent habe. Aha. Aber ich würde sagen, es ist natürlich eben so ein grosses Problem, das du sofort hast, wenn die Krankheiten anfangen zu heilen, ist, dass natürlich die Leute nicht mehr sterben dann hast du ein Wachstum von der Bevölkerung, das natürlich alle Grenzen sprengt. Und du kannst dann zwar energiebeliebig herstellen, aber Ressourcen sonst dann nicht. Also es gibt dann da doch immer noch die Flaschenhals. Und darum will man natürlich schon nicht unbedingt, dass dann plötzlich so
alle gesund sind. Ja,
genau.
Verdammte Schweinerei.
Die Lebenserwartung auf 140, 150 Jahre hochgeht. Und was macht man mit all diesen Leuten, oder? Das ist schon ein bisschen das Problem.
Ja, und was machen die dann? Was mache ich, wenn ich jetzt noch, ich bin 46, knapp 100 Jahre leer, um Gottes Willen, ey. Scheiße. Schreckliche Vorstellung. Um noch zu meiner Frage von vorher zurückzukommen, wie viele Seiten hat dieses Buch ungefähr? Also ungefähr.
Das ist jetzt schwierig zu sagen, weil ich es als Hörbuch gelassen habe und dort weiss man natürlich nie, wie viele Seiten das ist, aber es ist wahrscheinlich, es ist jetzt nicht ein ellenlanges Buch, ich würde sagen so 3 cm.
Okay. Aber es ist schon so, dass so diese Nerd-Bücher tendenziell eher lang, zur Länge tendieren.
Also ein Teilbereich von den Nerd-Büchern sind natürlich all die Fantasy-Romane, ja, genau, und die sind natürlich unter 3000 Seiten, taugen die gar nicht. Weil, also die ersten 2000 Seiten brauchst du ja nur einmal, um das Universum so ein bisschen etablieren und den Leuten ein bisschen ein Gespür geben für Geschichte und so und für Machtverhältnisse. Und du kannst ja auch nicht irgendwie nur 3 Hauptfiguren haben, sondern du musst 1000 Hauptfiguren haben, wie der George R.R. Martin. Also
wer das kenne ich, das ist der Game of Thrones. Also genau. Im Original heißt es irgendwie anders, aber im Fernsehen heißt es Game of Thrones.
A Song of Ice and Fire heißt. Also gut. Das erste Buch heißt Game of Thrones und die anderen haben dann immer noch andere Namen und die ganze.
Genau, und der hat ja, also ich habe einen Band gesehen und es gibt ja 12 oder irgend sowas von denen. Oder soll es mal geben?
Im Moment gibt es 5, es ist glaube ich auf 7
auf angelegt. Englisch gibt es 5, aber auf Deutsch, weil ja Deutsch habe ich, das kann ich hier beisteuern. Die Übersetzung in Deutsch ist um ein Drittel länger als Englisch. Drum haben sie jeden englischen Band in 2 deutsche Bände geteilt und darum gibt es auf Deutsch jetzt 10 bereits.
Das ist so und ich glaube, das ist aber nicht nur, weil die deutschen Bücher länger sind, sondern es ist auch darum, weil man dann noch ein bisschen mehr Buch kann verkaufen kann.
Ah, verstehe. Du bist ein zynischer Typ, Matthias, ehrlich. Unglaublich.
Also wenn du, das ist, glaube ich, wie soll ich sagen, ganz leicht durch harte Facts zu untermauern, indem du den Preis zusammenrechnest und dann vergleichst mit dem englischen Taschenbuch oder so.
Stimmt. Also, nochmal schnell, das Buch, von dem wir eben sprachen, mit der fiesen Behörde, die alles zurückhält, heißt Influx
von Daniel Suarez. Und ich muss leider sagen, wenn ich da noch ein bisschen Kritik darf üben, der Suarez beantwortet dann die Frage, ob man das darf oder nicht, so ein bisschen mit einem Taschenspieler-Trick. Er lädt nämlich seine Hauptfigur, den John Grady, durch so eine so eine Versammlung von Techies, also von Fans von Raumschiff Enterprise durchmarschieren, durch eine Sci-Fi-Convention. Und die sind natürlich alle Fans von Technologie und von Fortschritt. Und dort kommt dann der Held das Gefühl über, jawohl, die sind reif und man sollte das eigentlich nicht machen, die Technologie zurückhalten.
Aha, okay. Nur wegen den blöden Star Trek-Fans, oder was?
Ja,
die sind schuld.
Man darf sich da tatsächlich die Frage stellen, sind denn Teilnehmer von einer Sci-Fi-Convention repräsentativ für Gesellschaft? Das hätten wir, unsereins, hätte das gerne, aber ich glaube, das ist leider nicht der Fall.
Ja. Ihr Nerds hättet das gerne.
Wir Nerds, genau. Ja. Vielleicht kann ich dich ja erfreuen, das hätte ich jetzt, glaube ich, noch nicht so zum Busch ausgeklopft, aber mit dem Martian, das heisst auf Deutsch, nein, ich weiss nicht, wie es auf Deutsch heisst, ich weiss nicht einmal, ob es auf Deutsch rausgekommen ist. Es ist von 2011. Das ist ein Buch aus der Kategorie, wo man so als Hard Science Fiction würde bezeichnen, oder auch Near Future. Also das beschäftigt sich so also mit technischem Fortschritt, wo nicht jenseits von allem Denkbaren ist, sondern wo so in erreichbarer Nähe sind, also wo man könnte da uns vorstellen. Also
nicht beamen oder so irgendwas.
Genau, sondern eine bemannte Mission auf den Mars. Man hat da die dritte bemannte Mission, dort macht Mark Watney mit. Er ist Teil von einer 5-köpfigen Besatzung. Und die landet dort auf dem Mars und dann gibt es als erstes einen kleinen Unfall, einen kleinen Sturm auf dem Mars, das soll es ja geben. Und dann wird er von so einer
wahrscheinlich Antenne. Mit 12.000 Stundenkilometer oder irgend sowas.
Genau. Ja. Der Marsianer. Das Backoffice hat mir gesagt, wie das Buch heisst.
Unfassbar,
der
Marsianer. Das ist wieder geil hier, dieses Medienhaus funktioniert wie die Hölle. Die Antwort auf die Frage, die wir gar nicht gestellt haben, ist bereits gekommen. Der Marsianer heißt
genau, ich habe nicht nachgeschaut. Und er landete, also er wird dort weggeweht von der Antenne und seine Gespendli, die 4 anderen, die finden, ja, jetzt haben wir da ein gröberes Problem und starten durch, fliegen weg und dann ist der Mark Watney
Alleine auf dem Mars. Und das ist schrecklich.
Dann überlegt er sich natürlich, soll er sich jetzt einfach anlegen zum Sterben oder
ich war 4 Monate allein in Leipzig, aber auf dem Mars ist noch, glaube ich, härter.
Ist nicht ganz so rot, jetzt Leipzig oder auch?
Die haben das ist auch ziemlich rot.
Ein rotes Rathaus?
Nein, aber einfach so rote alte Fabrikgebäude, ganz viele. Genau. Ist auch sehr staubig, genau wie auf dem Mars eigentlich.
Eben, aber doch die Versorgung durch den Lidl und so ist dort ein bisschen besser wieder auf dem Mars, weil er hat natürlich dann das Problem.
Wahrscheinlich gibt es auf dem Mars ja keinen, oder?
Nein, bis jetzt noch nicht. Und er überlegt sich, wie kann ich überleben? Er hat ein kleines Fenster. Er weiss nämlich, dass 1,5 Jahre später die nächste Mission kommt, die ARS-4-Mission. Nur, das sind 2 Probleme. Er muss überleben dort, die 1,5 Jahre, und er muss dort an den Landeplatz ankommen, wo dann die landet, und das ist 3200 Kilometer entfernt. Und dann ist natürlich.
Da bräuchte er jetzt natürlich das Antigravität, Antischwerkraftding, dann könnte er kurz rüberhüpfen.
Ja, hat er aber nicht, weil es Near Future ist. Also, das ist dann wirklich so die Robinsonade. Milliarden überleben auf dem Mars mit diesen Techniken, die gar nicht dafür, die nicht gedacht waren für eine so eine lange Zeittour.
Und es ist aber so, auf dem Mars gibt's nichts, ja, kein Wasser, keine Tiere.
Genau,
gibt's
so nicht. Ist es.
Also er kann nicht essen, 1,5 Jahre lang nicht essen und er muss gleichzeitig aber 13.000 Kilometer zurücklegen.
3.200.
Also, nur,
na, also er hat das Mondfahrzeug, wo aber nicht dazu gedacht ist, dass man dann so die weiten Strecken zurücklegt. Und dann ist die Frage, überleben, wie schafft man das?
Benzin trinken.
Das muss er nicht. Er hat so ein paar, er hat ein paar Herdöpfel dabei, aber die Herdöpfel sind eigentlich gedacht für Experimente in der Umgebung und nicht dazu, dass man da jahrelang davon lebt.
Ja, schon, aber ich glaube, hätten die Vorgesetzten Verständnis, wenn er sie jetzt ein bisschen essen würde in der Situation, oder?
Nein, sie haben auch Verständnis, dass er die milliardenteure Ausrüstung völlig zweckentfremdet und schon, dann halt oder? Umbaut.
Ja, sind
und,
ja keine Unmenschen.
Genau, so ist es. Und dann, ist das so die Herausforderung, wie überlebt man mit diesen Mitteln von den und das ist...
Auf dem Mars. Ist es generell so, dass sich Nerd-Literatur mit so lebensnahen Themen beschäftigt wie diesem?
Also mich dunkt, das Überleben ist generell ein grosses Thema für uns Nerds. Wir sehen das immer wieder, auch jetzt zum Beispiel all die Fernsehserien, Under the Dome zum Beispiel beschäftigt sich ein bisschen mit dem. Oder Jericho, den ich jetzt gerade auf Netflix habe, anfangen zu schauen. Da geht es darum, was Jericho zum Beispiel, was ist, wenn wir unsere Zivilisation von einem Tag auf den nächsten zusammenbricht und wir da stehen mit dem, was wir dann gerade noch haben, um uns herum. Wie kann man da schauen, dass man nicht einfach drauf geht, einen erbärmlichen Tod stirbt? Und das hat natürlich wahrscheinlich schon ein bisschen mit uns Nerds auch zu tun, weil zum einen haben wir ja so ein bisschen die lebhafte Fantasie, vielleicht auch einen Hang zum Pessimismus. Und andererseits haben wir natürlich alle unsere Fähigkeiten, die wir haben, die wären, wenn die Zivilisation zusammenbricht, auch völlig nutzlos.
Aha, so, Schnitt, oder? Also das, und außerdem fühlt ihr euch ja auch so ausgegrenzt von der Gesellschaft, fast wie allein auf dem Mars, oder?
Ja, also eben, wenn du sagst, Zivilisation bricht zusammen, dann sind die im Vorteil, wo könnt einen Herdöpfelacher wieder bestellen.
Unbedingt.
Die, wo könnt, wenn eine Zombie-Apokalypse ausbricht, wo könnt dann diese Zombies die Schädel abschneiden und so. Und aber die, wo wissen, wie man in Java ein Programm programmiert, die haben relativ schlechte Karten.
Ich habe mal einen gekannt, der hat aus Gesundheitszwecken jeden Tag in der Früh seinen eigenen Urin getrunken. Der wäre dort auch im Vorteil wahrscheinlich, in dem Fall.
Naja, ich weiß nicht, wahrscheinlich.
Also, überlebt man das 1,5 Jahre nur vom eigenen Urin zu leben?
Ich habe das noch nie. Ich habe da keine eigenen Erfahrungen zu beisteuern.
Schade, ich dachte, du bist Experte.
Für Urin-Trick?
Nein, allgemein.
Also,
allgemein.
Also ja. Einfach ein Universal-Experte.
So und schon die dritte Frage kannst du nicht beantworten, das ist der Wahnsinn.
Ich habe schon die erste eigentlich nicht gemerkt. Gut, aber dann kann ich dich vielleicht bis jetzt immer noch nicht
bis jetzt
so
schwierig, ja?
Hard Science Fiction, vielleicht mit einem charmanten Buch von Scott Meyer, auch aus dem Jahr. Das heisst Off to be the Wizard. Und da ist die Idee. Das trifft
der
sich.
Titel ist schon mal, na gut, ja. Nein, ich sage nichts, ich bin ganz positiv
du bist
gestimmt.
Ganz neutral, ja, genau. Offen für alles. Ja. Also, der hat die Idee und der bringt so, wie soll ich sagen, Harry Potter meets Hacker oder Programmierer und der sagt, dass seine Prämisse ist, die ganze Welt aus Publikum,
aus Publikum
ist eher skeptisch.
Wenn du noch einmal Harry Potter sagst, hast du einen Sitzen.
Bis jetzt hat noch niemand irgendwelche Wurfgeschosse aufgesammelt. Das stimmt mich zuversichtlich, dass ich doch vielleicht auch den Scott Meyer noch schmackhaft machen kann. Dort ist die Idee, die ganze Welt, die Realität ist eigentlich beeinflussbar durch eine Datei, die irgendwo auf einem Server liegt. Also da hat die Hauptfigur, der hat gemerkt, weil das halt so sein Hobby ist, ein bisschen auf ungeschützten Server rumgusseln. Und dann hat er eine Datei gefunden.
Halt. Ja, das machen die halt so.
Das ist durchaus für unsereins nicht ungewöhnlich. Und der Martin heisst, der hat eben so die Datei gefunden, die ist riesig gross. Hat er, das erste, was du natürlich machst in so einer Datei, du du suchst nach deinem eigenen Namen. Du schaust, ob du dort drin vertreten bist. Ja, sicher. Wenn du findest, es ist eine geheimnisvolle Datenbank, wo ganz viele Informationen offenbar über ganz viele Leute über die ganze Welt drinstehen, dann suchst du nach deinem Namen. Und dann findet er die und merkt, ja, da hat es ganz viele Sachen über ihn und er hat aber das Gefühl, dass da gewisse Informationen nicht ganz richtig sind. Er hat zum Beispiel immer bei allen...
Hat einen Mutterkomplex zum Beispiel, steht da drin, oder irgend sowas, was man nicht will gern.
Seine Mutter ist, wie soll ich sagen, die ist eine Nebenfigur, aber nein, es ist eigentlich viel trivialer. Er bescheisst gern, wenn er irgendwie ein Formular muss ausfüllen, bescheisst er bei seiner Größe und macht sich ein bisschen grösser, als dass er wirklich ist. Und dann findet er raus, dass er dann...
Dort steht aber dann seine richtige Größe drin. Dort
steht seine richtige Größe drin und findet, das muss er korrigieren, weil er muss ja so sein virtuelles Image, das er in der Datenwelt aussen hat, muss er aufrechterhalten. Dann passt er das an und dann merkt er plötzlich, dass er im Badzimmer ja auf das Schränkli sieht, wo er sonst immer nur die obere Kante gesehen hat.
Das also gefällt mir jetzt am besten, ja? Das ist völlig abgefahren. Das heißt, man schreibt in die Datei irgendwas rein und das trifft dann sofort, das wird dann Wirklichkeit.
Genau, also es ist nicht so, dass die Realität quasi die Datei ein Abbild von der Realität wäre, sondern umgekehrt. Die Realität richtet sich nach der Datei.
Die Menschheit ist nur ein Computerprogramm, oder so.
Genau, ungefähr. Das ist so die Erkenntnis, die man daraus raus müsste ziehen. Und dann macht er natürlich das, was viele ja in dieser Situation würden machen. Er tut einmal sein Bankkonto aufrüsten, so ein bisschen. Und dann gibt es aber eine Behörde in den USA, die das feststellt, weil wenn einfach Geld aus dem... Weil du kannst einfach eben die Zahl erhöhen und dann ist der Betrag höher, aber das Geld kommt von niemand her. Also das ist quasi aus der hohlen Luft entstanden.
Dann wird er verhaftet wegen Falschmünzerei.
Und dann hat er überlegt, hat dann schon ein bisschen damit gerechnet. Und was machst du, wenn du verfolgt wirst, wenn du die Realität nach Belieben kannst verändern? Du änderst einfach deine Koordinaten im Raum-Zeitgefüge.
Jesus Christ.
Und er hat dann ein Buch gefunden und hat herausgefunden, dass eigentlich in der Vergangenheit der beste Ort zu leben ist im mittelalterlichen England im 12. Jahrhundert.
Das ist ein Buch. Super Idee.
Also da,
da wollte ich auch schon immer sein. Und er ist dann dort und wird sofort geköpft? Oder?
Nein, er merkt dann, dass es dort ganz viele andere hat, die die Datei auch schon gefunden haben, die das gleiche Buch gelesen haben und dort in dem Mittelalter gestrandet sind. Und die fangen dann an, weil sie können nach Belieben die Realität verändern. Also was machst du im Mittelalter? Du wirst natürlich
für ein bisschen mehr Komfort sorgen.
Selbstverständlich, das natürlich auch. Sie tun immer Fast Food aus der Gegenwart an der Schaffen, weil das ist natürlich dann doch so, dass man nicht unbedingt wette, das Essen, was dann dort in dem mittelalterlichen...
Rohe Schweins... Kutteln.
Genau, zum Beispiel. Und sie können dann natürlich all das, was man so als Magier, als Wizard kann, bringen sie sich dann bei, indem sie einfach die Datei nach Belieben verändern. Sie machen ein schönes Interface dazu und haben dann so Makros, so kleine Programme, wo dann gewisse Zauberaktionen
auslösen. Das ist aber echt, das ist absoluter Nerd-Himmel, oder? Finde ich. Das
finde
ist,
ich auch.
Besser geht's nicht.
Und der Antagonist, das ist dann der Jimmy, James Sadler, und der er geht nach London dort.
Der ist auch einer von denen, die in dieses 12. Jahrhundert...
Der hat die Datei auch gefunden, hat aber dann so der typische Nerd ist ja eigentlich ein Friedliebender, der tut gern mit seinesgleichen Kopper, also ja.
Ja, hört ein bisschen Black Metal manchmal, aber sonst...
Zum Beispiel... Ja. Oder ja, tut über Technik, Fachsimple, was da halt so dazugehört. Aber dann gibt's eben den Jimmy und der findet, er geht nach London und tut das umbauen nach seiner Fantasy-Vorstellung. Er nennt es dann nur noch Camelot, das London.
Okay,
und
das ist so wie da gibt's die Werbung jetzt auf Eurosport. Wie ist das komische Spiel? Bauen Sie eine mächtige Burg.
Genau.
Werden Sie Ritter und belagern Sie die Stadt Ihres Gegners.
So ist es.
Macht er.
Und er nennt sich selber Merlin und fängt und hat dann auch die Idee. Und dort wird es dann ein bisschen schwierig, dass er gerne auch so
noch... jetzt wird es schwierig. Achtung! Jetzt genau aufpassen hier.
Er hat dann so die Untertanen, fängt er dann an, so in Hobbits umbauen und Orks. Weil er hätte natürlich gerne auch noch so ein bisschen ein Mittelerde-Flair. Und
ja, fantastisches Buch, gefällt mir. Ist auch wirklich lustig? Oder
nein, es ist sehr charmant geschrieben, okay. Mit sehr viel Ironie und noch lustigen Figuren. Und ich kann das durchaus empfehlen. Aber eben, und dort ist auch die Frage natürlich wieder von der Verbindung von mir Nerds, die gerne omnipotent wären, aber wo zieht man dann Grenzen, oder? Und dort ist ganz klar, weil das ist
bei relativ... Bei London hört es sich dann auf.
Ja, es London, und das hat es vielleicht soweit noch akzeptiert. Also, vielleicht noch eine nette Anekdote in dem Zusammenhang. Er hat dann den Philipp, das ist so der Lehrer, also der Martin kommt dann in das mittelalterliche England und kommt dann dort einen Lehrer zur Seite gestellt über, weil er muss ja eben eigentlich das
muss mit Englisch mal lernen. Oder was?
Das kann die Shell kann ihm, die Sprachhürde werden dann durch den Computer gelöst, das ist angenehm. Aber er muss sich natürlich eben so ein bisschen die Standesregeln, wo man sich als Zauberer / Hacker dann gibt, die muss er verinnerlichen und dann kommt er
mit dem Philipp. Drum Harry Potter. Zauberschule und so.
Genau, ein bisschen so, aber ein bisschen relaxter als Harry Potter. Und Philipp, der hat eben der Jimmy ist schon ein bisschen auf der Latte und der hat dann eine raffinierte Variante für sein WC, für seine Latrine erfunden, weil was du ja nicht willst haben, ist dann hinter deinem Häuschen, willst du eine Latrine, die von sich anstinkt. Also du machst mit deinen Fähigkeiten, wenn dann da so die Hinterlassenschaften dort runterfallen, dann kannst du die natürlich genauso, wie du deine eigenen Koordinaten kannst verändern, kannst du die Koordinaten auch dann anpassen. Und das heisst, die fallen dann aus heiterem Himmel dort beim Jimmy's im Camelot, der hat so eine goldige Statue von sich selber dann errichtet. Die fallen dann von oben runter auf die Statue und zeigen dann auch ihm, was die anderen so ein bisschen von ihm halten.
Was ich ein bisschen bestürzend finde, ist, dass der Typ da, dieser Nerd, der da hingeht und das umwandelt, dass dem nichts Besseres einfällt, als die Artus-Sage zu nehmen. Kann er sich nichts Eigenes ausdenken? Oder? Gut, er ist auch der Bösewicht, er muss ein bisschen stumpfsinnig sein, oder?
Ja, das ist natürlich, also ich glaube, die Nerds leben sowieso davon, alle Referenzen die ganze Popkultur und weiter zurück durch den Fleischwolf zu drehen, und das gibt natürlich ein gewisses Vergnügen, ja.
Okay. Gut, aber gut, ich würde sagen, das empfehle ich jetzt auch, das Buch. Ich empfehle dieses Buch, ohne es gelesen zu haben. Es heißt Off to be the Wizard und ist auch ganz neu, sehe ich hier.
So ist es.
Im Jahr 2014 von Scott Meyer. Wie viel Zeit haben wir noch? Fast keine.
Genau so ist es. Ich habe das Gefühl, wir sind da. Ich glaube, ich kann nicht wirklich begeistern können wecken mit meinem Nerd-Programm, oder?
Weiß ich nicht. Hier, jetzt schüttelt uns den Kopf, ja. Vorher waren sie ganz begeistert und Hallo geschrien und gelacht, oder? Und jetzt wieder so, na, nix, alles Scheiße.
Genau.
Aber stimmt nicht. Ich finde das letzte Buch war sehr gut.
Ah, sehr schön. Danke vielmals. Das ist jetzt ganz. Echt Applaus gewesen. Ja. Also, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich glaube, wir klappen damit unser elektronisches Lesegerät wieder zu und stellen es ins Büchergestell. Dominik, ganz herzlichen Dank.
Schnelle Frage noch. Liest du deine Bücher auf einem hilfselektronischen Lesegerät oder liest du echte Bücher?
Ich lese digitale Bücher. Oder ich lese Hörbücher.
Okay.
Also, merci Dominik Dussek, du bist ein wunderbarer Sidekick gewesen.
Ich werde immer gerne eingeladen und stelle dumme Fragen.
Du bist schon richtig warm gelaufen gewesen, obwohl es langsam wirklich kühl wird draußen. Wir senden ja Open Air, es geht weiter in der Essebar nächste Woche. Ich mache noch schnell einen Teaser. Kummerbox live, Fragen für diese Sendung, wie immer auf digital@stadtfilter.ch. Ihr könnt die Adressen auch für Lob, Tadel und Themenwünsche brauchen und sagen, was ihr gerne für Nerdbücher besprochen hättet. Ich sage Ciao miteinander. Mein Name ist Matthias Schüssler. Habt's gut. Bis in einer Woche.
Das Technikmagazin Digital ist euch präsentiert worden von Oilbräu. Das naturtrübe Winterthur Bier.